Lob und Dank sei dem Herrn. Und Bruder Pesal sagte, es könnte morgen schon sein. Wir wissen nicht, wann der Herr den einen oder den anderen zu sich ruft. Eins aber sollte uns stets vor Augen sein, dass wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wenn er uns ruft. Und wenn wir dann noch die Gewissheit mitnehmen dürfen, dass wir nicht für uns lebten, sondern für ihn, der für uns gestorben ist, gelebt haben, dann hat sich unser Leben gelohnt. Es war wert, gelebt worden zu sein. Auch darin hat Bruder Pesal wirklich die richtigen Worte gefunden. Nicht nur einige wenige sind dazu gerufen und aufgefordert, dem Herrn zu dienen, sondern alle, wirklich alle, die Gott erlebt haben, sind dazu gerufen, Zeugnis abzulegen von der Gnade, von der Liebe, von der Barmherzigkeit Gottes. Und ich möchte dem Heilsgeschehen unseres Herrn nicht vorgreifen, aber trotzdem schon ankündigen, dass der Zeitpunkt erreicht werden wird, an dem es so sein wird, wie es im Urchristentum war, dass eine wiedererstattete Gemeinde mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet Männer und Frauen Zeugnis ablegen werden von dem, was Gott getan hat.
Amen.
Das Zeugnis wird so frisch und so lebendig und so wirksam sein, dass wir staunen werden, was Gott noch alles tun wird. Dieses sind Vorbereitungsstunden, Zubereitung auf das, was Gott noch tun wird. Wie wir immer wieder sagten, das Beste kommt noch. Das Größte und Herrlichste wird Gott noch tun. Das Ende wird dem Anfang gleich sein, vielleicht noch gewaltiger. Da mögen wir wieder auf uns armselige Menschen schauen und denken, wie soll's werden? Und die Antwort finden wir in Zacharja Kapitel 4, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist soll es und wird es geschehen.
Amen.
So hat Gott der Herr gesprochen. Ich frage euch, wer war Petrus? Wer war Jakobus? Wer war Johannes? Die einfachsten Menschen unter den Einfachen. Und plötzlich hat Gott sich in Einfachheit offenbart und hat diese Fischer zu einem Dienst genommen, von dem andere nicht einmal träumten. Gott vermag das zu nehmen, was nichts ist in der Welt, damit ihm allein die Ehre zuteil wird. Und ein solches Nichts möchten wir sein. Und dann geht's gut. Menschen, die schon etwas sind, die kann Gott überhaupt nicht gebrauchen. Gott kann nur Menschen gebrauchen, die nichts sind.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Heute Nachmittag, wie gesagt, möchte ich, dass alle hier sind. Wirklich alle. Wer den Nachmittag verplant hat, der rufe an und sage, es geht nicht. Am Nachmittag bin ich nicht frei. Das geht nicht mehr. Also, heute Nachmittag müssen wirklich alle hier sein. Und ich sage euch auch warum. Es klingt ja immer wieder durch, dass wir nicht nur kommen und hören. Wir sind ein Teil dessen, was Gott jetzt auf Erden tut. Wir bilden einen Teil der Heilsgeschichte in unseren Tagen. Auch dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Wer hätte uns das alles klar machen und offenbaren können, wenn nicht Gott uns in Gnaden angesehen und uns die Erkenntnis geschenkt hätte durch Offenbarung, was in unseren Tagen vor sich geht. Und das können wir nur deshalb wissen, das sage ich ganz offen und ganz klar, weil Gott einen Knecht und Propheten gesandt hat. Es gab schon viele, die über die Lehre Gottes, über die Einheit Gottes, über die Taufe auf den Namen Jesu Christi und manches andere gehört haben. Aber es bedurfte eines Propheten, um das prophetische Wort überhaupt an die Oberfläche zu befördern, auf den Leuchter zu stellen, uns mit dem gesamten Heilsplan Gottes bekannt zu machen. Der Heilsplan Gottes besteht nicht in 2, 3 Lehren, die uns wichtig sind. Der Heilsplan Gottes schließt jede Verheißung, die Gott gegeben hat, ein. Und es war notwendig, dass wir sie hören und dann glauben, um sie anschließend erfüllt zu sehen. Erst gibt Gott die Verheißung. Dann hat er Menschen, die glauben, was er verheißen hat. Und dann hat er sie dazu bestimmt, zu erleben, was er verheißen hat. Nämlich in denen und mit denen, die das glauben, was er zugesagt hat. Ich meine, klarer kann es nicht gesagt und nicht verkündigt werden. Ich möchte mit der Wortbetrachtung fortfahren. Und bitte nehmen wir all diese Worte zu Herzen. In Philipper 1 haben wir alle mitgelesen, was uns bereits im Einleitungswort gesagt und vorgelesen wurde. Ich möchte sie noch einmal in dieser Übersetzung lesen. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich mit der innigen Liebe Christi. Ihr wisst, es gibt verschiedene Lieben. Menschliche Liebe, aber es gibt eine Liebe Christi. Eine Liebe Gottes, die in Christus offenbar geworden ist. Und diese Liebe muss in unsere Herzen ausgegossen worden sein durch den Heiligen Geist. Amen. Alles andere ist eigene Anstrengung und damit können wir das Ziel nicht erreichen. Wir müssen Gott wirklich erleben und diese göttliche Liebe in unserem Herzen tragen. Je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei. Ja, was ist in jedem Fall das Richtige? Das, was Gott für diese Zeit bestimmt und verheißen und in seinem Worte hinterlassen hat. Amen. Das ist in jedem Fall das Richtige. Und das möge Gott uns durch seinen Geist aus seinem Worte offenbaren. Amen. Weiter steht dann, damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Wir haben auch das kundgetan und dargelegt. Der Tag des Herrn ist eine Sache und der Tag Jesu Christi eine andere. Wir warten auf den Tag Jesu Christi. Amen. Das ist der Tag der Heimholung der Braut. Der Tag des Herrn ist dann der schreckliche Tag, der brennen wird wie ein Ofen. Aber auch darauf können wir jetzt nicht näher eingehen. Voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst. Also nicht aus dir stammt, nicht von dir gemacht wird, sondern aus Jesus Christus erwächst. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Er der Weinstock, wir die Reben, sein Leben offenbart sich durch uns. Das Leben, das im Weinstock ist, bleibt ja nicht im Weinstock. Es offenbart sich in den Reben. Und wie offenbart es sich in den Reben? Die Frucht ist der Beweis des Lebens. Und die Frucht des Weinstocks ist dann in den Reben. Und man kann sie genießen. Und das möge Gott uns auch aus Gnaden schenken. Lasst uns fortfahren mit 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 13 bis 20. Ein ganz herrliches Wort. Ich möchte es miterleben, dass wir froh werden bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir vernehmen doch hier nicht wie am Berge Sinai Donnerworte, die uns verdammen, weil wir sie nicht halten und erfüllen können. Wir vernehmen hier das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott uns gerettet und uns begnadigt hat. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Nicht auf einen Menschen, nicht auf euch selbst, sondern setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Und an der Gnade Gottes wird es uns nicht mangeln. Er hat uns begnadigt und seine Gnade und der Bund des Friedens, den er mit uns gemacht hat, soll nicht von uns weichen. Berge mögen weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade und der Bund sollen nicht weichen. Der Herr hat es ja im Neuen Testament bestätigt und hat gesagt, dies ist das Blut des neuen Bundes. Er hat den neuen Bund durch sein Blut rechtskräftig werden lassen, um uns die Gnade zuteil werden zu lassen. Es heißt dann weiter, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Als Mose den Begriff Gnade erwähnte, sagte er, lass mich deine Herrlichkeit schauen, lass mich deine Wege wissen und deinen Namen und so weiter. In der Offenbarung Jesu Christi liegt das alles. Der Wille Gottes, das Wort Gottes, der Name Gottes, alles ist uns aus Gnade geoffenbart worden. Jetzt kommt die Aufforderung. Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls heilig in eurem ganzen Wandel. Weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Für uns ein Ziel, menschlich gesprochen, unerreichbar. Aus der Sicht Gottes gesehen, gehen wir damit zu Johannes 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ein durchdrungen werden von der göttlichen Heiligkeit und Majestät, ein Aufnehmen der göttlichen Substanz des Wortes in unserem Herzen, und so geschieht göttliche Heiligung in dir und in mir, die nicht du und ich bewirken, sondern die Gott in uns bewirkt, durch den Geist und durch das Wort. Weiter steht, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so führet euren Wandel in Furcht während der Zeit eurer Fremdlingschaft. Vielleicht sagt eine andere Übersetzung Pilgerschaft. Wir sind auf Erden nur Gäste und Fremdlinge. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, Amen, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Da, wo es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz, nichts mehr gibt, sondern Freude in Ewigkeit. Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes.
Amen.
Wäre es Gold und Silber gewesen, dann wäre es so vergänglich und zeitlich gewesen, wie Gold und Silber ist. Es war das Blut des Lammes, wie es hier geschrieben steht, sondern mit dem kostbaren Blute. Warum kostbar? Weil darin die Erlösung geschah. In diesem kostbaren Blute war göttliches Leben.
Amen.
Auch davon haben wir schon gesprochen, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Und jetzt kommt etwas ganz Herrliches. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt dazu ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Das Lamm Gottes war schon vor Grundlegung der Welt dazu ersehen, um für uns zu sterben. Und wir waren vor Grundlegung der Welt dazu ersehen, um Kinder Gottes zu werden, weil das Lamm Gottes sein Leben für uns hingeben würde. Ich weiß nicht, ob es euch so groß geworden ist wie mir. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso größer und inniger wird die Freude. Gott hat Adam in seinem Bilde geschaffen, aber Adam war nur ein Geschöpf. Er war nicht aus Gott hervorgegangen. In Christus hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Er ist aus Gott hervorgegangen. Er war das Leben Gottes, das Wesen Gottes. Er war Gott in Menschengestalt, der Vater geoffenbart im Sohne. Um was zu tun? Um ein neues göttliches Geschlecht, das nicht nur Gottes Bild trägt, sondern Gottes Wesen, Gottes Leben in sich trägt. In Christus, der Anfang der Schöpfung Gottes gemacht. Und wir geboren und gezeugt aus demselben Geiste und dann schlussendlich in sein Bild umgestaltet. Um mit Paulus gemäß 1. Korinther 15 zu sprechen, wie wir alle das Bild des irdischen Adam an uns tragen, so werden wir alle das Bild des himmlischen an uns tragen. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein.
Amen.
Ich weiß, dass wir das nicht fassen können, aber wir können es glauben. Amen. Wir können es glauben. Und das ist das Schöne. Gottes Wort ist ja nicht für den Verstand, sondern an unsere Herzen gerichtet. 1. Petrus Kapitel 2 von Vers 7. 1. Petrus 2 von Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen bzw. Glauben besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Man möchte das nicht aussprechen, aber es gibt Menschen, die dazu bestimmt sind, das Wort zu hören, zu glauben und in ihnen wirksam werden zu lassen. Sie öffnen sich dem Herrn. Und es gibt Menschen, die widersprechen Gott. Und deshalb kann das Wort und der Geist in ihnen nicht wirksam sein. Und dann gehen sie irre und stoßen sich, nehmen die Dinge zum Ärgernis, die uns zum Segen gereichen. In Vers 9 steht, und darüber wollen wir uns doch freuen, ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Kann uns noch mehr gesagt werden, wie überwältigend Gott hat aus einem Menschengeschlecht ein göttliches Geschlecht gemacht, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Und wir dürfen dazugehören. Gelobt sei der Name des Herrn.
Amen.
Könnt ihr euch darüber freuen? Ich möchte aus Kolosser dem ersten Kapitel lesen. Kolosser, Kapitel 1. Kolosser, Kapitel 1, 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen.
Amen.
Auch das ist wahr, was wir hier gelesen haben. Er hat uns nicht nur versöhnt, er hat uns als heilig und untadelig vor seinem Angesicht hingestellt. Warum? Weil er alles, was Schuld und Sünde war, von uns genommen hat. Und wir haben in ihm die ursprüngliche Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes empfangen.
Amen.
Das, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist, hat Gott uns in Christus neu geschenkt.
Amen.
Gelobt sei sein heiliger Name. Römer, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8, Vers 15 bis 17. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Auch dieser Gedanke ist sehr, sehr wichtig. Wir haben nicht nur Geist Gottes empfangen, den Geist der Sohnschaft. Wir sind als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt worden, um Erben gemäß der Verheißung zu sein. Und ihr werdet es aus den folgenden Bibelstellen noch sehen, wie Gott das alles in einer ganz wunderbaren Weise vollführt hat. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geiste ihm bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Können wir alle bezeugen, dass der Geist uns die Gewissheit geschenkt hat, Kinder Gottes geworden zu sein durch den Glauben an Jesus Christus? Sagt einmal Amen. Es ist wirklich erforderlich, dass wir Gott zustimmen, dass wir innerlich mitgehen, und dass wir Gott immer wieder neu erleben. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes geworden sind. In Vers 17 steht, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. In Matthäus 3, Vers 11 möchte ich lesen, ehe ich dann zum Alten Testament gehe, um euch zu zeigen, in welch einer Reihenfolge Gott, der Herr, diese Dinge getan hat. Erlösung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Sohnschaft und so weiter. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Matthäus 3, Vers 11. Hier sagt Johannes, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Den 12. Vers, den möchte ich eigentlich nicht lesen, weil er nicht zum Thema gehört, aber weil es Menschen gibt, die die Wurfschaufel in ihrer Hand halten wollen, möchte ich ihn doch lesen, um zu zeigen, dass nicht Menschen die Tenne fegen, sondern der Herr allein. Matthäus 3, Vers 12, er, kein anderer, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Den Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Es gibt Menschen, die meinen, das schon machen zu müssen, auszusortieren, wer was ist und so weiter. Und dann fegen sie auf der Tenne rum und zum Schluss bleibt da nichts mehr übrig. Dazu ist kein Mensch befugt, der Herr ganz allein und sonst keiner. In Matthäus 3, Vers 16 und 17 lesen wir dann, als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf, und er, also Johannes, sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich werde euch aus der Heiligen Schrift zeigen, so wie Jesus aus Gott ausgegangen ist, nicht neben Gott war und dann runterfiel, sondern aus Gott ausgegangen ist, wie oft und oft geschrieben steht. Ihr könnt euch mindestens 7 Bibelstellen allein aus dem Johannesevangelium vorlesen. Und zum Schluss, vielleicht die eine hier, damit ihr es wisst, dass es geschrieben steht. Ihr habt ja alle eine Konkordanz zu Hause, könnt ja nachschlagen, was gesagt wird. Hier in Johannes 16 steht dann am Ende des 27. Vers, ja vielleicht ganz, 27 ganz, Johannes 16, 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und den Glauben gewonnen habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann in letzter Teil von Vers 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und niemand dich erst befragen braucht. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Aus Gott konnte nur Gott hervorgehen. Aber jetzt war es Gott in Menschengestalt. Und das Wort musste erfüllt werden. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Genossen. Hier der Anfang des göttlichen Geschlechts in Menschengestalt. Gelobt sei der Name des Herrn. Es gibt keine Worte, um das zu erklären. Aber wir können es erleben. Und wir haben es zum großen Teil schon erlebt. Und wir werden jetzt sehen, warum nicht Gott mit Geist und Feuer taucht, sondern Jesus Christus. Habt ihr mich gehört? Er ist, der mit Geist und Feuer tauft. In Christus ist er der zentrale Punkt, die Offenbarung Gottes hier auf Erden zu unserer Erlösung. In ihm geschah die Versöhnung. Durch ihn kam das Heil. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Von ihm zu ihm und durch ihn ist alles gemacht und geschaffen worden. Und er ist es, der mit Geist und Feuer tauft. Er musste aber diesen Geist hier in Menschengestalt zuerst empfangen, als der Erstgeborene unter vielen Brüdern, um dann als Sohn diesen Geist Gottes, den Geist der Sohnschaft, allen Söhnen und Töchtern Gottes weitergeben zu können, die göttliches Leben durch die Wiedergeburt empfangen haben. Hier ist eine Fortsetzung des göttlichen Geschlechts. Lasst mich noch weiterlesen. Habt ihr das gut begriffen? Hier kam der Geist auf Jesus. Jesus äußerlich die Hülle, der Leib, der Tempel Gottes, die sichtbare Erscheinungsform des unsichtbaren Gottes, Immanuel, Gott mit uns. Ich lese Vers 16 in Matthäus 3 noch einmal. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Ich möchte jetzt noch auf Vers 17 kurz eingehen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ehe Gottes Wohlgefallen auf einen von uns kommen konnte, musste im Sohne der Anfang gemacht werden. Gottes Wohlgefallen musste auf einem Menschen, der göttlichen Ursprungs ist, hier auf dieser Erde ruhen. Ich schreibe ja in einem Buch, wir werden einiges darin haben, und es ist einfach wichtig, dass wir das auch verstehen und biblisch einordnen, und wichtiger ist noch, dass wir es erleben. Lasst mich zu Jesaja Kapitel 42 gehen, halte das Wort Wohlgefallen im Herzen, um zu sehen, wie Gott seinen Weg hatte und uns in sein Programm mit einbezogen hat. Jesaja 42 von Vers 1. Siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein ganzes Herz Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Eben haben wir gelesen in Matthäus 3, wie das geschah. Hört ihr alle mit? Seid ihr bei der Sache? Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Wozu? Damit er das Recht, je nach Übersetzung, Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit, alles hat er, zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien, nicht lärmen, seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht erlöschen oder auslöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Amen. Er selbst wird nicht verglimmen oder ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Amen. Hier wird er als Knecht angesprochen. Als Knecht. Als Knecht tat er den Willen des Herrn. Als Knecht war er gesandt. Und er sagte, der mich gesandt hat, ist mit mir, weil ich tue, was ihm wohlgefällt. Mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Jesaja 44, Vers 3. Denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Gelobt sei der Name des Herrn. Etwas ganz Wunderbares. Meinen Geist auf deinen Samen ausgießen. Lasst uns dazu gleich Jesaja 53 lesen. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen. Habt ihr mitgelesen? Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, hat er es eingesetzt? Amen. Und der Glaube ist das wirksame göttliche Mittel in deinem Herzen. Der Glaube an die Versöhnung Gottes mit der Menschheit in Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt kommt göttliche Same hervor. Jesaja 52, Vers 13 steht, wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen und erhöht werden und erhaben dastehen. Alles ist beschrieben worden. Seine völlige Erniedrigung, sein Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und dann seine völlige Erhöhung über alle Himmel hinaus. Und einen Namen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Dasselbe steht nochmal in Jesaja 53, Vers 11. Infolge seiner Seelenqual wird er sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Er musste in Knechtsgestalt hier auf Erden sein. Und die Menschen begreifen es nicht und ich ja auch nicht. Deshalb bin ich auch keinem böse. Denn wer kann es verstehen, dass Gott seine Geistleiblichkeit ablegt und im Fleisches Leibe erscheint und Knechtsgestalt annimmt? Das kann doch keiner erklären. Aber es musste um unsretwillen geschehen. Und es geschah auch. Er wurde Mensch um der Menschen willen, damit die Menschen wieder göttlich werden können, als Söhne und Töchter Gottes wieder eingesetzt werden können. Also, doch dem Herrn, Jesaja 53, noch einmal Vers 10, doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen, Nachkommenschaft haben und lange leben, und der Wille des Herrn soll durch ihn gedeihen. Er gedeiht. Und ihr werdet sehen, dass Gott in Christus seinen von Ewigkeit her gefassten Heilsratschluss verwirklicht für die ganze Ewigkeit. Wir gehen zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 32 und 33. Hier steht Apostelgeschichte 2, 32 und 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und, höre bitte genau zu, und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater. Habt ihr gut zugehört? Amen. Habt ihr mitgelesen? Und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, also den Geist, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Amen. Halleluja! Amen. Da war göttlicher Same in der Urgemeinde versammelt. Die ersten 120 als göttlicher Same, auf den der Geist Gottes kommen sollte, erlöst durch das Blut, getauft mit dem Geist, im Sohne, und ich sage es noch einmal, der Sohn ist die zentrale Offenbarung Gottes für den gesamten Heilsratschluss, den er von Ewigkeit gefasst hat und in der Zeit für die Ewigkeit verwirklicht. Amen. Deshalb musste auch der Geist auf den Sohn als erstes kommen, damit derselbe Geist auf alle Söhne und Töchter Gottes kommen kann und sie dadurch die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen und das göttliche Geschlecht hier auf Erden bilden. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Leben aus seinem Leben, Wesen aus seinem Wesen. Ihr wisst ja, wer Theologie studiert, ich muss fast darüber lachen, aber es ist zum Weinen, der hat die Hauptaufgabe, nämlich die einzelnen Personen Gottes der anderen gegenüberzustellen. Das ist das größte Material und das umfangreichste. Es wird ausgearbeitet, welch ein Verhältnis der Vater zum Sohn, der Sohn zum Vater, der Vater zum Geist, der Geist zum Sohn. Das ist ein Kreislauf, aus dem die Theologen überhaupt nicht mehr herauskommen, um ein Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu klären oder so. Oder bin ich dazu da, zu begreifen, dass Gott sein Verhältnis mit der Menschheit geklärt hat in Jesus Christus, unserem Herrn? Amen. Wozu sind wir da? Zu philosophieren oder zu sehen, in welch einer Weise Gott sein Verhältnis mit der Menschheit geklärt hat in Jesus Christus, unserem Herrn? Amen. Erklärungen brauchen wir da nicht, nur glauben. Glauben, wie die Schrift sagt. Glauben, damit die Sühne wirksam werden kann und der göttliche Same vom Geiste Gottes getränkt werden kann. Hier, so wird es uns berichtet, haben wir ja gelesen, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Lasst mich hier die Bemerkung noch machen. Wo der Geist Gottes fällt, da ist etwas zu sehen und etwas zu hören. Habt ihr auch diesen Punkt alle mitgelesen? Hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen? Wo eine Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet, da ist etwas zu sehen. Da ist etwas zu hören, oder nicht? So habe ich es hier gelesen. Steht es auch in eurer Bibel? Ich vermute. Ich glaube es. Ich weiß es. Wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Lasst uns zu Johannes Kapitel 15 gehen. Johannes Kapitel 15. Da wird uns gesagt, wie es hier den Werdegang genommen hat. Johannes Kapitel 15. Hier lesen wir von Vers 26. Wenn aber der Helfer, der Tröster, der Beistand, je nach Übersetzung, kommt, den ich euch vom Vater her senden werde. Habt ihr mitgelesen? Den ich euch vom Vater her senden werde. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Wenn ihr in den theologischen Büchern nachliest, dann liest ihr da etwas ganz anderes. Die sagen, der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Die Heilige Schrift sagt, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Amen. Amen. So wie Jesus, nämlich die Offenbarung Gottes im Fleische, aus Gott hervorkam, so ist der Geist aus Gott hervorgekommen. Amen. Und Jesus ist, der mit Geist und Feuer tauft. Ich lese es noch einmal. Wenn aber der Helfer, der Heilige Geist kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Schaut, das ist doch die Reihenfolge. In Christus, dem Sohne, hat Gott den Anfang gemacht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Mein Knecht, mein Erwählter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen. Er soll das Recht und die Gerechtigkeit zu den Völkern tragen. Amen. Er hat's getan. Amen. Und jetzt sind aus allen Sprachen, Völkern und Nationen Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und das ist der göttliche Same. Und auf diesen göttlichen Samen gießt Gott seinen Geist aus, wie geschrieben steht, in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Auf wen wird der Geist ausgegossen? Auf die Erlösten, auf die durch das Blut Erkauften. Durch das Blut des Lammes sind wir erlöst worden. Und er, der Erlöser, ist es, der die Erlösten mit Geist und Feuer tauft. Er hat nicht nur den Anfang mit uns gemacht, er fährt fort. Und er wird die Vollendung aus Gnaden mit uns allen tun. Von selber werden wir es nicht schaffen. Aber im Aufblick zu Gott ist unsere Seele still. Nicht, dass wir jetzt ausruhen wollten. Nein, wir ruhen in Gott und gehen in ihm vorwärts zugleich. So singt's doch ein Liederdichter. Auch das ist ein Geheimnis. Einerseits in Gott zur Ruhe gekommen zu sein, andererseits den Drang zu haben, mit Gott vorwärts zu gehen, mehr zu erleben, inniger mit ihm verbunden zu werden. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Zeit, in der wir leben, ist ernst. Und wir sollten dem Herrn wirklich feurig dienen. Nicht nur ein wenig fromm sein, weil wir Angst haben, wenn wir es nicht wären, dass wir dann nach unten fahren würden, sondern als Gerettete, als Begnadigte, als Erlöste für unseren Erlöser da sein. So wurde es uns schon am Anfang dieser Versammlung vorgelesen, dem Herrn zu dienen. Und Paulus schreibt an einer Stelle, dass wir feurig sein sollen, dem Herrn zu dienen bereit. Also, so wie der Sohn aus dem Vater hervorging, so ging der Geist aus dem Vater hervor. Der Tag kommt, wo Gott wieder sein wird, alles in allem. Und diese zum Heilsratschluss Gottes gehörenden Offenbarungen ihre Vollendung gefunden haben werden, wenn die Erfüllung da ist und wir als Söhne und Töchter Gottes bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Wir haben es ja vorgelesen in der Apostelgeschichte, dass der Geist ausgegossen wurde. Die Reihenfolge ist ganz klar. Jesus, der zentrale Punkt der Offenbarung Gottes hier auf Erden. Und wer Gott woanders sucht als in Jesus Christus, der wird ihn nicht finden. Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes im Fleische und der Heilige Geist die Offenbarung Gottes im Geiste. Ein Gott, der sich in verschiedener Weise zu verschiedenem Zweck offenbart, aber alles ist für ihn und durch ihn geworden und dient zu unserem Segen und zu unserem Heil. Aus Johannes 16 lese ich Vers 13. Johannes 16, Vers 13, vielleicht schon Vers 12 mitgelesen. Es heißt hier, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden. Ja, weil er keine selbstständige Person ist. Er kann nicht von sich selbst aus reden. Habt ihr das begriffen? Er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, das wird er reden. Und euch das Zukünftige verkündigen.
Amen.
Auch das haben wir ja in einer wunderbaren Weise erlebt. Die Heilige Schrift hat ja einen prophetischen Teil, den die Leute nicht verstehen. Da lasse ich heute früh schon ein Wort, an dem sich die Menschen aufhalten und sogar aufhängen. Viele hängen sich selber auf durch den Strick, den sie gedreht haben mit der Heiligen Schrift. Matthäus Kapitel 10 ist eine solche Stelle. Matthäus Kapitel 10, Vers 23. Wenn man euch aber in einer Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Denn ich sage euch, denn wahrlich ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels noch nicht zu Ende sein, bis der Menschensohn kommt. Die Atheisten nehmen dieses Wort und sagen, ja, meine Herrschaften, ihr werdet mit den Städten Israels noch nicht zu Ende sein, bis der Menschensohn kommt. Und sagen dann, siehst du, da habt ihr's ja. Da hat ihr's gesagt. Und, wo bleibt die Erfüllung? Meine geliebten Brüder und Schwestern, geh doch mit Johannes auf die Insel Patmos. Wen hat er da gesehen? Jesus als Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit mitten unter den 7 goldenen Leuchten wandeln? Amen. Es ist im Neuen Testament genügend Prophetie, die man wiederum göttlich einordnen muss. Die Ungläubigen denken da schon an Daniel 7, an Matthäus 24, 31 und so weiter, wenn der Menschensohn kommen wird und alle Augen ihn sehen werden. Johannes hat ihn so gesehen, wie er auf dem Verklärungsberge gesehen wurde. Sein Antlitz glänzte wie die Sonne, seine Augen wie Feuerflammen. Und er sah den Menschensohn, wie er in seiner Herrlichkeit in die Gemeinde kam und mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelte. Es gab noch viele, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben, als das geschah. Aber sie haben nicht begriffen, in welch einer Weise sich die Heilige Schrift erfüllt hat. Ich wünschte manchmal, dass Gott mir die Gelegenheit gäbe, manchmal juckt es mir sogar ein bisschen in den Fingern, dass ich mit all diesen Kritikern mal ein Wort so von Freund zu Freund reden könnte, um ihnen zu zeigen aus der Heiligen Schrift, dass alles, was sie beanstanden, ja gar keine Grundlage hat, dass es nur Missverständnisse sind, die sie selber in die Heilige Schrift hineingedeutet haben, die da gar nicht drin sind, die sie hineingelegt haben. Mehr, als sie hineinlegen, sind nämlich gar nicht drin. Nur das, was sie hineintun, das ist drin. Ich freue mich einfach. Und ich sage euch auch warum. Wir leben jetzt in der Tat in einer so herrlichen Zeit. Ganz gleich, wo man die Heilige Schrift aufschlagen mag. Überall ist Offenbarung. Man sieht die Zusammenhänge. Man erkennt es durch den Geist geoffenbart. Und das ist nicht das Werk eines Menschen. Das ist das Werk Gottes. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter und deshalb wird das auch alles geoffenbart. Noch schnell zu 2, 3 Stellen im Römerbrief, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir haben es bereits gelesen. Ich möchte nur die Brücke schlagen zu Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Und höret bitte hier jedes einzelne Wort, jeden Vers, so wie es hier geschrieben steht. Galater Kapitel 4 von Vers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn von einem Weibe geboren. Wie hat er ihn gesandt? Von einem Weibe geboren. Das von dir geboren werden soll, stammt vom Heiligen Geist und wird Sohn des Höchsten genannt werden. So sandte Gott seinen Sohn, wie es uns in der Bibel beschrieben wird. Ein Kind wird euch geboren, ein Sohn wird euch geschenkt werden. Es war eine Verheißung, die dann ihre Erfüllung fand im Neuen Testament. Und Matthäus führt es im ersten Kapitel so herrlich aus und schreibt dann, hier hat sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllt, der da spricht, siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem du den Namen Immanuel geben sollst. Lies Matthäus 1, die letzten Verse, und ihr findet es darin geschrieben. Also wie sandte Gott seinen Sohn? So wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Amen. Und nicht anders. Wir glauben biblisch. Auch darüber freue ich mich. Das versetzt uns nicht in Hochmut, aber macht den Unterschied zwischen allen anderen und zwischen denen, die wirklich aus Gott geboren sind. Wer aus Gott geboren ist, erkennt Gott. So steht es geschrieben. Wer aus Gott geboren ist, erkennt Gott. Und wer aus Gott ist, hört Gottes Wort.
Er hört nicht Deutungen, nicht Erklärungen. Er hört Gottes Wort, weil er ein Teil des Wortes ist, nämlich aus dem göttlichen Samen geboren und im Geist der Sohnschaft empfangen, um zu erkennen, was uns im Sohne geschenkt wurde. Ich lese noch einmal Galater 4 von Vers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren. Warum Weibe? 1. Moses, Kapitel 3, Vers 15. Der Same des Weibes wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Jesus hat Maria kein einziges Mal Mutter genannt, immer Weib. Weib, was kümmern dich meine Angelegenheiten? Auch darin ist das Wort Gottes vollkommen. Amen. Absolut vollkommen. Ja. Sandte seinen Sohn, vom Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen. Er sollte die unter dem Gesetz stehende loskaufen, damit wir die Einsetzung, hört bitte zu, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Merkt ihr, worum es geht? Um die Einsetzung in die Sohnschaft, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes wieder eingesetzt werden, aus Gott geboren, wie er aus Gott hervorgegangen ist. Jetzt Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Genau wie wir es im Römerbrief gelesen haben, so hören und lesen wir es hier noch einmal. Und deshalb steht auch geschrieben, die Verheißung des Vaters. Es gibt nur ein einziges Mal diese Redewendung mit Bezug auf den Heiligen Geist, der den Seinen verheißen wurde. Bleibet in Jerusalem, bis ihr empfanget die Verheißung des Vaters. Alles, was Kinder Gottes ist und heißt, empfängt die Verheißung des Vaters. Alles andere sind Verheißungen Gottes, Verheißungen des Wortes. Eins ist die Verheißung des Vaters, nämlich den Heiligen Geist zu empfangen, und wir sehen die Reihenfolge, im Sohne erlöst. Und der Sohn tauft mit Geist und Feuer, um uns in das Verhältnis, in das Kindschaftsverhältnis zu Gott einzusetzen, nicht nur zu erlösen, nicht nur mit der Vergangenheit abzurechnen, nicht nur Sünde und Schuld zu tilgen und zu versöhnen, sondern herauszuheben, zu rechtfertigen, zu heiligen und in den göttlichen Stand hineinzusetzen. Vers 6, weil ihr jetzt aber Söhne oder Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater, mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Was könnte hier noch alles gesagt werden? Lasst uns mit diesem Galaterwort noch zu Römer Kapitel 8 gehen. Wir sind also in das Sohnschaftsverhältnis gestellt und versetzt worden, müssen aber warten, bis unsere Vollendung kommt. Und gerade dieses Warten fällt ja manchen schwer. Ich habe heute durchs Fenster geschaut und sah so einige Leute, Brüder und Schwestern, die in meinem Alter und ein bisschen älter sind, einen Bruder mit dem Stock. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich mich freue oder ob ich traurig bin. Und ich habe mich entschlossen, froh zu sein darüber. Einerseits, wenn wir merken, dass wir selber und andere älter werden, ist ja eine gewisse Traurigkeit. Der Leib funktioniert nicht mehr so, wie es einmal war. Aber wenn man dann daran denkt, es könnte ja jeden Augenblick sein, wo dieser irdische Leib verwandelt und wir alle wieder jung sein werden, sollen wir dann klagen und murren? Nein, wir sollen Gott danken, dass wir dazu bestimmt sind, nicht nur die Verwandlung unserer Seele und unseres Herzens zu erleben, sondern schlussendlich auch die Verwandlung dieses irdischen, hinfälligen Leibes aus Gnade mitzuerleben. Hier steht ja geschrieben in Römer 8, Vers 23, ein uns allen sehr bekanntes Wort, Römer 8, 23. Hier heißt es, aber nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir durch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf was? Auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir sind gerettet, wir sind selig, wir haben ewiges Leben, aber wir müssen warten, bis auch das Sterbliche die Unsterblichkeit anzieht und das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen wird. Wir müssen warten, bis Jesus wiederkommt mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels, mit dem Weckruf. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Und zusammen mit ihnen, dem Herrn, entgegengerückt werden in der Luft. Und werden dann bei dem Herrn sein, allezeit. Jetzt ist der Herr bei uns. Dann werden wir bei ihm sein. Im Geiste ist er jetzt gegenwärtig, um an uns zu wirken und sein Wort zu verklären und zu offenbaren, uns zu belehren, das Zukünftige auch zu offenbaren. Das alles geschieht schon in mächtiger Weise in unserer Mitte. Aber die Vollendung, nämlich die Verwandlung unserer Leiber, die steht noch aus. Und darauf warten wir, manchmal vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber macht euch keine Sorgen. Selbst wenn noch einige uns vorausgehen würden, das ist doch gar nicht so sehr schlimm. Viele möchten ja sogar gehen. Sie haben schon genug von dieser Erde. Sie möchten gern beim Herrn sein. Es ist doch das Gleiche, ob wir vorher gehen oder so lange bleiben. Denn es steht geschrieben, wir werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Warum nicht? Weil sie zuerst auferstehen werden. Und dann werden wir verwandelt. Und gemeinsam werden wir dann hinaufgenommen. Ob wir entschlafen sind mit Christus oder mit ihm noch leben, ist doch gleich. Wir sind doch des Herrn und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Seht ihr nun den Plan der Erlösung Gottes mit der Menschheit? Unser geliebter Bruder aus Kinshasa fragte mich, welch ein Thema da verwandt werden soll, wenn wir die besonderen Versammlungen haben. Ganz spontan sagte ich, der Plan Gottes mit der Menschheit. Das ist unser Thema. Der Plan Gottes mit der Menschheit. Ein herrlicher Plan, vor Grundlegung der Welt gefasst, im Laufe der Zeit zur Ausführung gebracht, für die Ewigkeit vollendet. Und ich sag euch schon heute, in der Ewigkeit wird alles nicht nur vollkommen, sondern vollendet sein. Kein Stuhl wird leer sein, alles wird wieder komplett sein, wie es in Ewigkeit war, so wird es auch in Ewigkeit sein. Alle Erlösten werden dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Ich freue mich einfach darüber, dass Gott einen Weg gefunden hat, den gefallenen Menschen, der von ihm durch Ungehorsam getrennt war, nicht nur jetzt zu sich zurückzuführen und ihn trotzdem als geschaffen zu belassen, sondern dass Gott einen neuen Anfang gemacht hat und dass Jesus Christus dieser Anfang ist, der Anfang der Schöpfung Gottes, aus Gott hervorgegangen. Und so wie wir irdisch alle von Adam herkommen, so kommen wir geistlich alle von Christus, dem zweiten Adam her. Aus Gott geboren, zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht, Er sendet den Geist der Sohnschaft in unsere Herzen. Er, der Erlöser, sendet ihn auf alle Erlösten. Wozu? Um ihnen Kraft zu geben, um dass wir im Gebet unser Verhältnis zu Gott geklärt haben, nämlich Abba, Vater, sagen können. Ihr Männer, die ihr Väter seid, kann jedes Kind, das irgendwo rumläuft, Vater zu dir sagen? Das geht doch nicht. Wer sagt Vater zu dir? Deine Kinder. Deine Kinder haben ein Verhältnis zu dir als Vater. Nicht alle, die auf Erden herumlaufen, können Gott ihren Vater nennen. Nur die, die Gott gezeugt hat, die aus Gott geboren sind, der göttliche Same, das sind Söhne und Töchter Gottes. Und in sie sendet Gott den Geist der Sohnschaft, damit das Verhältnis geklärt ist. Aber, Vater, ist das nicht etwas Herrliches? Gott hat Söhne und Töchter auf Erden. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Auch das stimmt. Genauso stimmt's, dass er der Herr ist. Genauso stimmt's, dass er der König der Könige ist. Alpha und Omega. Er ist aber auch Knecht gewesen, der sich erniedrigen musste, um unseretwillen und so weiter. Wir brauchen das ja nicht nur einzeln hier jetzt zu behandeln. Danken wir Gott heute von ganzem Herzen für das, was er in Jesus Christus getan hat. Freuen wir uns schon jetzt auf die Vollendung, denn sie steht nahe bevor. Die Zeit ist nicht nur nahe, die Zeit ist da. Man kann es einfach sehen und sie geht dem Ende zu. Gott hat einen Überrest, der sich herausrufen lässt, und dazu dürfen wir aus Gnaden gehören. Das ist auch die letzte Botschaft, die wir als Endzeitbotschaft bezeichnen, weil sie jetzt am Ende die göttliche Botschaft ist, um dem Volke Gottes das mitzuteilen, was Gott uns zu sagen hat, und das zu offenbaren, was Gott offenbaren möchte. Ich brauche sicherlich keine Schriftstelle mehr zu lesen. Wir haben die Worte zu Herzen genommen. Lass sie uns jetzt auch glauben und einfach sagen, Herr, mein Gott, du hast das Verhältnis zu uns geklärt. Du hast dich im Sohne offenbart, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Er ist unsere Erlösung. In seinem Blute ist unsere Sühne, die Versöhnung, durch den Glauben wirksam. Und er sendet den Geist in unsere Herzen, den Geist der Sohnschaft, dass wir rufen können. Aber Vater, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, unseres Herrn. Mehr hat Gott nicht tun können, als er getan hat. Und ich sag's euch getrost, er hat alles getan, was wir benötigten, um bei ihm in Ewigkeit zu sein. Es liegt jetzt nur noch daran, dass wir es ganz persönlich annehmen, dass wir es erleben und den Geist Gottes in uns wirksam werden lassen, dass es nicht nur Schriftworte sind, die wir hören, sondern Erlebnisse, die wir gemäß dem Zeugnis der Schrift machen, so dass auch da das, was Gott verheißen hat, mit dem, was wir erleben, übereinstimmt. Dass Glaube und Werke zusammen harmonieren und der Herr zu seinem Recht in uns, mit uns und durch uns allen komme. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Seid ihr froh darüber? Dann danken wir Gott jetzt gemeinsam. Dazu erheben wir uns. Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wir dürfen mit dir reden als Söhne zum Vater. Wir brauchen nicht zu schreien wie die Baalspriester. Wir können mit dir reden, möchten dir als erstes danken für deine Offenbarung im Fleische, für deine Offenbarung im Geiste, um uns so aus dem irdischen Bereich in den himmlischen Bereich zurücknehmen zu können. Geliebter Herr, uns fehlen die Worte, es zu beschreiben, aber wir glauben von Herzen, dass du es getan hast. Du hast Söhne und Töchter auf Erden, die du gezeugt hast durch das Wort der Wahrheit und durch den Geist. Du hast Söhne und Töchter, über die der Geist kommt, damit sie rufen können, aber Vater, Söhne und Töchter, die du versiegelst mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Herr, wir danken dir, dass du nichts vergessen hast. Alles steht im Worte geschrieben. Sehr einfach, sehr deutlich. Lass es uns erleben. Jetzt bitten wir gemeinsam und füreinander. Schenk einem jeden das, worum er bittet, was er oder sie benötigt. Du weißt es. Du schaust in die Herzen hinein. Antworte jetzt. Komm mit deiner Gnade, mit deinem Geist, mit deiner Kraft über uns alle. Wir glauben an die Kraft deines Blutes, an die Kraft deines Wortes, an die Kraft deines Geistes. Geliebter Herr, vollführe ein Werk in dieser Stunde zur Ehre und zum Preise deines Namens an uns allen. Ich danke dir, du hast es getan. Halleluja! Und alles Volk beginne den Herrn zu preisen und Halleluja zu rufen und Amen zu sagen. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Es ist vollbracht! Er hat's getan. Wir haben's erlebt. Wir haben's empfangen. Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Leben aus Gott. Wesen aus Gott. Halleluja. 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 Preiset den Herrn. Rühmet seinen Namen, der unser Leben vom Verderben erlöst hat. Und uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Geliebter Herr, wir haben noch eine gemeinsame Bitte, dass du mit einer mächtigen Rettung verbunden, mit dem Einbringen der Ernte verbunden, auch an alle denkst, die uns nahestehen, an alle, die wir bei dir sehen möchten. Geliebter Herr, und wenn du sie wie einen Brand aus dem Feuer in letzter Minute herausreißen müsstest, tue es, o Herr, um deines heiligen Namens willen und uns mach feurig im Geist, dir zu dienen bereit. Geliebter Heiland, sollten noch diejenigen hier sein, die sich taufen lassen werden, so sei du auch mit ihnen, dass sie aufgrund deines Wortes erkennen, dass die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus ist. Du hast dich als Vater im Himmel offenbart, als Sohn auf Erden und in uns durch den Heiligen Geist. Aber du hast nicht nur Offenbarungsformen, du hast einen Namen, der über alle Namen ist. Immanuel, Jesus, Gott mit uns, der Herr ist Rettung. Wir danken dir dafür, dass wir erkennen durften, welches der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist, in den wir zu taufen haben, nämlich der Name, über dem es keinen anderen Namen gibt. Geliebter Herr, tu es in Eile, dass die Letzten einfach schnell hinzugetan werden. Öffne ihnen das Verständnis für die Schrift. Mögen sie ihr heute wahrnehmen und zu dir kommen und dich annehmen als persönlichen Herr und Heiland, als Erlöser, und sich biblisch taufen lassen, und uns allen, die wir lau geworden sind, die wir nicht mehr so brennen, wie wir einmal brannten, nicht mehr so viel Zeit für dich haben, wie wir sie einmal hatten, denen die Versammlungen vielleicht nicht mehr das bedeuten, was sie uns einmal bedeutet haben. Geliebter Herr, schenk eine Wende, eine völlige Wende und bring uns zur ersten Liebe zurück, zur ersten Liebe, zur ersten Gemeinschaft, zu den ersten Werken, zum Ursprung, ja zur Urgemeinde. Lass uns die völlige Wiedererstattung miterleben. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.